In unserer Reihe Neulich, Jetzt. Neulich vom Jobcenter.
Das kann doch wohl nicht wahr sein! Eine verfickte Pizza ist das auch! Ich könnte im Quadrat! Ihr könnt mich alle mal gehörig am abstecken! Dieser Unsöhne! Ich könnte...
Piep!
Wer sind Sie denn überhaupt?
Fluchbegleiter?
Fritz.
Und das hört man.
Komport Nummer 270, Steuerrücht. Hallo und herzlich willkommen zum 270. Komport, den ich am heutigen, es hätte eigentlich ganz böse regnen sollen, hat es aber dann doch wieder nur ganz leise genieselt. Freitag, dem, was haben wir heute? Ach, 24. Juni, genau, ein halbes Jahr vor, beziehungsweise nach Weihnachten, aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:58.
Wenn es nicht schon viel später ist. Aber ja. So, inhaltlich gibt es hier wieder die übliche Dreiteilung, nämlich ein Teil Atommeldungen aus Japan und dem Rest der Welt, ein Teil Politikmeldungen, die nichts mit Atomen zu tun haben, zumindest nicht direkt, und ein Teil Technikmeldungen inklusive Neuem von der Mafia und so ein paar Meldungen zum Space. Aus dem Space gab's, gab's auch welche. Ja, das Intro kommt übrigens mal wieder aus der Fritz-Intro-Kiste. Spielt mir spontan ein. Aua. Ja, beziehungsweise ist mir spontan eingefallen und deswegen habe ich es mir aufgeschrieben. Ja, so, und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr einfach nur weiter zuhört, ist dann Teil 2, Politik, die zweite Hälfte mit, politischen Nachrichten von unserer dämlichen Regierung, neuem von Transsilvana, neuen Zensurmeldungen oder mehr. 14 Grad, Sprinkle-Siege, Broken Cloud-Siege und vor allen Dingen cool Greetings. Ich hoffe doch, die Sprinkles lassen noch auf sich warten. 10.15 Uhr. Und das hin? Tatsächlich. So, die 14 Grad fühlen sich wie 14 oder 13 an und der Wind macht 15 bis 22 oder 17 km/h aus Southwest. Oder irgendwas völlig anderes. So. Tiep, tiep. Tiep, 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 tiep. Tiep. So, da bin ich wieder. Mit erstmal der vertagten Abgabe aus dem Bundesrat. Berlin, DPA. Der Bund-Länder-Streit über Details zur Bankenabgabe zieht sich weiterhin. Der Bundesrat vertagte in Berlin eine endgültige Entscheidung. Damit bleibt für die deutschen Kreditinstitute unklar, wie hoch für sie die seit Anfang 2011 fällige Zwangsabgabe in einem neuen Krisenfonds ausfällt. Hintergrund sind verfassungsrechtliche Bedenken gegen Vorgaben der Länder und zur Bankenabgabe. Umstritten ist ein Passus, wonach die Bankenabgabe sich nach dem durchschnittlichen Jahresergebnis der vergangenen 5 Jahre bemessen und dabei Verluste ignoriert werden sollen. Ja, schön. So, dann haben wir die dämliche Regierung. Das Bundeswanzenschweigen habe ich indirekt in Teil 1 schon mal erwähnt. Aber hier gibt es nochmal eine heiße Meldung in ausführlich. Die Bundesregierung will eine parlamentarische Anfrage zur heimlichen Online-Durchsuchung der Rechner der in Düsseldorf im April festgenommenen Terrorverdächtigen aus Geheimhaltungsgründen nicht beantworten. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts könne die Regierung gegenüber dem Bundestag nicht auskunftspflichtig sein, wo ein auch nur geringfügiges Risiko entstehe, dass die angefragten detaillierten Informationen öffentlich bekannt werden könnten. Schreibt Bundesinnenministerium in einer Heise Online vorliegenden Antwort auf eine Anfrage der Fraktion der Linken. Da es sich um ein laufendes Verfahren sowie einen aktuellen Gefahrenabwehrvorgang handle, könnten sensible polizeiliche Vorgehensweisen und Taktiken in einem äußerst gefährdungsrelevanten Bereich offengelegt werden. Fasel, Fasel, bla, Bullshit, Fasel, bla, bla. Also die Bundesregierung wünscht nicht darüber Auskunft zu geben, ob sie denn nun die Düsseldorfer, die angeblich vorgehabt hätten, irgendetwas irgendwie bumm zu machen, wenn sie denn mal Bombe, Zünder, Tatort, Täter gefunden hätten. Aber sie hatten ungefähr gar nichts. Und da hat der Kriegsgünther, bekannt und berühmt als Zensurliebhaber, rumgetönte, dass doch die Bundeswanze da eingesetzt worden sei. Und die Bundesregierung erteilt aber offiziell überhaupt keine Auskunft. Mit der gleichen Begründung schweigt das Innenressort auch dazu, wie oft das Bundeskriminelle Geheimdienstamt, BKA, insgesamt bereits verdeckte Zugriffe auf IT-Systeme durchgeführt und wie oft richterliche Genehmigungen dafür beantragt bzw. erteilt wurden. Na, wer nichts zu verbergen hat und man setzt das doch so selten ein? Also zumindest die Anzahl, da fällt es mir schwer zu glauben, dass das tatsächlich geheimhaltungswürdige Informationen wären. Na, was ist an der Anzahl denn hier so geheimhaltungswürdig? Es sei denn, es kommt raus ja nur einmal. Keine Auskunft erhalten die Linken auch auf ihre Frage, wie oft und auf welche Rechtsgrundlage der Bundesnachrichtengeheimdienst, BND, bereits Online-Durchsuchungen durchgeführt hat. Es könnten spezifische Informationen zur Tätigkeit des Auslandsgeheimdienstes einem nicht eingrenzbaren Personenkreis im In- und Ausland zugänglich werden. Wer nichts zu verbergen hat, liebe Bundesregierung. Na? Ihr, die ihr sonst immer rumtönt, wer denn nichts zu verbergen hat, hat auch nichts zu befürchten. Was habt ihr denn zu verbergen? Was und warum? Voriges Jahr hatte das Innenministerium noch verkündet, dass das BKA bis Anfang 2009 den Bundestrojaner noch nicht eingesetzt hatte. Nach Ansicht der Linken wäre nach der neuen Argumentation der Regierung auch diese Information geheimhaltungsbedürftig gewesen. Angesichts der aktuellen Debatte um die Sicherheitsgesetzgebung habe das Innenressort nun die Chance verpasst, den Beweis für die Notwendigkeit von Online-Durchsuchungen auf dem Silbertablett zu liefern. Der Vize-Vollidiot der CDU-CSU-Fraktion Günter Krings hatte im Zuge der Festnahme der Verdächtigen mitgeteilt, dass, Zitat, die Düsseldorfer Zelle auch mithilfe einer Online-Durchsuchung ausgehoben werden konnte. Naja, und die Vorratsdaten waren nötig und die Passenger Name Records für die USA und die Bankenüberwachung und eigentlich sowieso alles. Ja, nie ist klar, geht weg. Ja, also die Regierung übt sich in Geheimhaltung, was die Bundeswanze angeht und wirft bei mir ganz intensiv die Frage auf, was zum Kuckuck die rauchen.
Irgendwas macht hier komische Schabgeräusche. Dabei gebe ich mir doch große Mühe.
10.20 Uhr. Habe ich mir hier letzten Freitag reingeklebt. Auch vom letzten Freitag stammt die Griecheinigung. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Sarkozy treten dafür ein, private Gläubiger auf freiwilliger Basis in die Griechenlandhilfen einzubinden. Na, also Merkel hatte sich erst hingestellt und verkündet, naja, also wenn wir denen nochmal Geld in den Arsch blasen, dann müssen aber die Banken und Versicherungen auch helfen. Dann ist Sarkozy vorbeigeflattert gekommen und jetzt ist die offizielle Aussage, naja, also wenn wir denen nochmal helfen, dann müssen die Banken und Versicherungen, wenn sie denn wollen, also gar nicht helfen. Aha, schön. Dann mal ganz davon abgesehen, dass es ja, also zumindest laut FIFA bei der ganzen Geschichte eh nur darum geht, den Euro niedrig zu halten. Dann gibt's GKV-Bullshit. Die gesetzlichen Krankenkassen haben im ersten Quartal einen Überschuss von rund 1,47 Milliarden Euro erzielt, teilt das Bundesgesundheitsministerium in Berlin mit. Zur Begründung hieß es, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum seien die Ausgaben für Arzneimittel um 4,8% gesunken. Die Koalition hatte vergangenes Jahr den Zwangsrabatt für Medikamente erhöht und für die Hersteller ein Preismoratorium verhängt. Aha, ja, Milliardengewinner. Was war doch gleich mit der City BKK? Was? Insolvent? Ja, und wie war das? Vereinigte IKK wäre insolvent, wenn sie nicht noch Zusatzbeiträge erheben könnte? Und es gab doch auch noch irgendwo schon eine dritte Krankenkasse, bei der auch einigermaßen ersichtlich ist, dass sie, drücken wir es mal vorsichtig aus, zumindest nicht das Problem hat, dass sie zu viel Geld auszugeben hat. Das dürfte die Unwetterwarnung sein. Na, also von wegen, die haben 1, quietsch Milliarden, ja, der Gesundheitsfonds vielleicht. Der gibt's aber nicht weiter. Der bleibt auf seinem Geld sitzen. Da wundern wir uns alle, dass es den Kassen nicht so richtig töfte geht. Dass es Kassen gibt, die pleite sind. Na, City BKK ist ja nur das eine Beispiel. Aber dass das FDP-geführte Bundesgesundheitsbullshit-Ministerium Bullshit von sich gibt, das überrascht nun wirklich niemanden. Oder überrascht das irgendjemand? Also ich kenne niemanden, den das überrascht. Und ich bin nicht überrascht. Dann gibt's den Steuerrösler. Ne, wie üblich. Ne? Es wird sich alles ändern unter Rösler. Und was passiert? Berlin DPA, ähnlich wie sein Vorvollidiot Guido Westerbrolle, pocht auf der neue FDP-Chef Philipp Rücktritt Rösler auf rasche Steuersenkungen. Die Regierungskoalition müsse zügig eine Steuerentlastung verabreden, die noch in dieser Legislaturperiode bei den Bürgern ankomme, sagte Rösler dem Spiegel. Die Wirtschaftslage habe sich besser entwickelt als erwartet. Ja, und die Schuldensituation? Übrigens, die Wirtschaftslage kann sich immer dann besser entwickeln als erwartet, wenn die Erwartung sagte, ganz, ganz schlecht. Und es dann nicht ganz, ganz schlecht, sondern nur ganz schlecht ist. Ist auch besser als erwartet. Na, die Erwartungen waren irgendwie ziemlich mies. Und ja, besser als das, was ihr erwartet habt, ist nicht schwer. Die spannende Frage ist, bleibt davon irgendwas übrig? Aufschwung X Sternchen L. Na, wir sind noch längst nicht wieder bei Vorkrisenniveaus. Habe ich mich gestern erst wieder intensiv mit beschäftigen dürfen, weil mein Aktienfonds nur in Anführungszeichen 17% plus gemacht hat. Und die Deutsche Bank macht sich darüber Sorgen. Ich könnte mein Geld doch besser anlegen, dazu fällt mir nur eine. Könnte ich? Aber wozu sollte ich das wollen? Alles, was ihr wollt, ist, dass ich mein Geld umschifte, damit ihr dann nämlich nochmal wieder Gebühren von nehmt. Und mein Interesse daran ist ziemlich genau nicht vorhanden. Den einen Topf, den ich bereite wäre, umzuleiten, das wäre der VL-Topf, der da reintröpfelt. Aber auch nur die neue VL und nicht die alte VL, weil gegen 17% habe ich nichts. Man hat davon abgesehen, dass das Geld ist, was ich auf keinem Zettel irgendwo hatte. Faszinierend, was da so rumliegt. Aber ja. Deshalb könne man nun beides gleichzeitig schaffen, Doppelpunkte, den Haushalt in Ordnung bringen und die Bürger entlasten. Auch FDP-Generalvollidiot Christian Lindner sprach sich in der Welt am Sonntag für mehr Reformfreudigkeit der schwarz-gelben Koalition aus. Na, oder anders ausgedrückt, Rösler ein Thema. Die FDP hat nur noch ein einziges Thema. Steuerentlastungen, Steuerentlastungen, Steuerentlastungen oder etwas härter ausgedrückt, Steuersenkung, 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 Steuersenkung. Dem Staat geht es zwar gerade beschissen, er hat nicht mal genug Geld, um Hartz IV ordentlich auf überlebensfähige Werte zu heben, aber dann muss der Herr FDP-Chef erstmal laut rumbrüllen, dass ja seine Klientel, also die drei Wähler, die es da noch gibt, dass die halt unbedingt Steuersenkungen wollen. Der Staat also auch das bisschen Geld, was er hat, noch wieder weggibt. Weniger Geld einnimmt. Weil jetzt haben wir einen Aufschwung. Ja, wenn wir doch jetzt einen Aufschwung haben, ist jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um die Steuern mal hochzudrehen, um sie dann bei der nächsten Krise runterzudrehen, dann, wenn es nämlich wirklich wehtut. Aber nein. Das wollen doch seine Wähler nicht mal ganz davon abgesehen, wann die nächste Krise kommt, das weiß er doch nicht. Und wenn die nächste Krise kommt, dann ist er doch nicht mehr an der Regierung. Däh. Dann gibt's hier Schönitik. Einen Tag nach der Diskussion von CDU-Chefin Merkel mit der Parteibasis hatte der niedersächsische Innenvollidiot Schünepeng die Politik der Bundesregierung kritisiert. Bei den Themen Energie, Wehrpflicht und innere Sicherheit habe die Union an Profil verloren, sagte der CDU-Politiker der Zeitung Blöd am Sonntag. Beim Atomausstieg seien Tugenden der Union wie Solidarität oder Weiterblick zu kurz gekommen. Die Abschaffung der Wehrpflicht sei ebenfalls nicht zu Ende gedacht, weil es jetzt an Freiwilligen fehle. Mit Blick auf das Thema innere Vollidiotigkeit, Sicherheit warf Schünepeng CDU und CSU vor, eine Kernkompetenz vernachlässigt zu haben. Welche Kernkompetenz denn? Die nach immer mehr Überwachung zu schreien? Herr Schünepeng, das tun Sie doch gerade. Also welche Kernkompetenz? Popcorn. Am Montag habe ich mir Klimaärger hingeklebt im Streit um die Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung sowie eine Verlängerung der Antiterrorgesetze. Haben Union und FDP den Ton verschärft. Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger und der Bayerns Innenvollidiot Herrmann warfen sich gegenseitig vor, das Klima in der Koalition zu belasten. Frau Leutheusser Schnarrenberger sagte dem Tagesspiegel aus Berlin, manche Zurufe aus der Union trügen nicht zu einem guten Koalitionsklima bei. Eine pauschale Verlängerung der Antiterrorgesetze lehnte sie erneut ab. Herrmann sagte dagegen, es müsse jedem verantwortungsvollen Politiker an einer schnellen und wirksamen Lösung gelegen sein. Die FDP verschließe sich aber. Was ist denn eine schnelle Lösung? Schnelle Lösung, alle Terrorgesetze, die es gibt, werden unbegrenzt lange verlängert? Mal ganz davon abgesehen, Herr Mann, kommen Sie doch mal her. Bringen Sie mal bitte Ihre Kontoauszüge der letzten 10 Jahre mit. Weil es kann doch nicht sein, dass Sie ein rechtsfreier Raum sind und entsprechend will ich jetzt wissen, welches Geld wo, auf welchem Konto, wann, von wem eingegangen ist. Nicht, dass da versehentlich irgendwie mal größere Summen auftauchen, die sie nicht gemeldet haben. Und dann gibt's die Brüllklappe. Bundesinnenvollidiot Hans-Peter Brüllrich ist für eine offene und kritische Diskussion über den Islam in Deutschland. Zum Prozess der Integration gehöre auch, dass man sich aneinander reibe, sagte Brüllrich bei einer Veranstaltung zum Thema Migration und Integration in Berlin. Ziel sei, die religiöse Bindung von Menschen nicht in Abschottung münden zu lassen, sondern für die gesamte Gesellschaft fruchtbar zu machen. Dazu gehöre auch, ohne Scheuklappen sensible Themen zu diskutieren. So der Minister. Aha. Ohne Scheuklappen heißt, braune Scheiße von sich zu geben? Wie es der Herr Neonazi Brüllrich tut? Rechts außen? In einer Form, die sich noch nicht einmal die NPD traut? Beziehungsweise, wenn die es sich traut, dann reagiert die Presse zumindest nicht drauf. Ist ja ekelhaft. Auch am Montag hat die Einthemenpartei weitergeeinthemt. Die schwarz-gelbe Bundesregierung lotet angesichts anhaltender sprudelnder Steuereinnahmen mögliche Entlastungen für Bürger und Wirtschaft aus. Anhaltend vor allem. Wir haben da gerade mal einen kleinen Konjunkturhuckel. Und die Dummpfeifen denken über permanente Steuersenkungen nach. Damit, wenn das nächste Mal die Konjunktur wieder in den Keller kracht, was sie ungefähr dann tun wird, wenn auch dem letzten Vollidioten in der Wirtschaft klar ist, dass dieser Aufschwung nicht durch Binnenkonjunktur gefördert ist. Und dass übrigens es überhaupt keinen Aufschwung mehr gibt, wenn wir alle anderen Staaten innerhalb der EU dazu zwingen zu sparen, koste es, was es wolle. Na, siehe Griechenland, siehe Italien, Spanien etc. pp. Ne, Portugal. Aber was für ein Aufschwung, hey, ist doch egal. Die FDP sieht wachsende Chancen für rasche Entlastungen, denn bis Ende Mai haben die Steuereinnahmen überraschend stark zugelegt. Die FDP will noch vor der Bundestagswahl im Herbst 2013 die versprochene Steuerentlastung durchsetzen. Der Aufschwung brauche zusätzliche Impulse, sagt der FDP-Generalvollidiot Christian Lindner. Na, keine Angst, die christlich zensierende Union wird schon noch rechtzeitig so Dinge tun wie pünktlich vor der Wahl eine Steuersenkung machen, die auch nur pro forma ist, ne? Also wie war das hier? Die letzte große Steuersenkung waren wie viel Euro? 2 Euro pro Person pro Jahr? Na, großartige Erfolge. Sowas in der Richtung wird dann pünktlich zur Wahl kommen, damit der Bürger das dumpfe Gefühl haben kann, dass ihm tatsächlich irgendwie Geld geschenkt worden sei. Was nicht stimmt. Der Staat kastriert sich einfach selbst. Und vor allen Dingen die Leute, die kein Geld haben, werden auch keinen einzigen Cent mehr bekommen. Na, aber hey. Also keine Angst, die christlich zensierte Union wird das schon noch rechtzeitig machen. Na? So, dann gab es weniger Wachstum. Der Wirtschaftsaufschwung verliert nach Angaben des Bundesfinanzministeriums an Kraft. Die Konjunkturdaten zeigten einen verhalteneren Start in das zweite Quartal, hieß es heute im heute veröffentlichten Monatsbericht des Ministeriums. Hubschrauber. Ich höre einen Hubschrauber. Frage ist, wo ist er denn? Also mal ganz davon abgesehen, dass ich blauen Himmel sehe, was ich ja schon faszinierend finde, wo doch eigentlich Regen angekündigt war. Egal, irgendwo ist ein Hubschrauber. Für euch könnte der zu leise sein. Das Wachstumstempo, was von Januar bis März mit 1,5% ungewöhnlich stark war, würde sich verlangsamen. Na, und das ist jetzt genau der Zeitpunkt, um über Steuersenkung nachzudenken? Wenn gerade die Konjunktur schon wieder aufhört zu jubeln? Nein, das ist genau der falsche Augenblick, um über sowas nachzudenken. Also genau genommen gibt es keinen richtigen Augenblick, aber ja. Zudem wird auf die positive Entwicklung der Steuereinnahmen verwiesen. Diese erhöhten sich im Mai auf gut 42 Milliarden Euro und lagen damit um 10% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Was aber auch nicht wirklich überraschend ist, weil ja die gesamte Wirtschaftsblubber auch über dem gleichen Jahr des dem gleichen Monat des Vorjahres lagen. Völlig überraschend. Gibt es dann auch mehr Steuern? Nein, so ein Zufall. Und das, wo wir doch gar keine Steuersenkungen gemacht haben. Hat eigentlich mal irgendjemand ausgerechnet, was die Steuersenkung für die Hoteliers effektiv gekostet hat? Ja, plus jedem, der irgendwie bis 5 zählen kann, darf auch klar sein, dass übrigens Griechenland nochmal ein bisschen Geld kosten könnte. Und Griechenland noch längst nicht das letzte Land ist. Also die Euro-Rettung, Euro-Abwertung wird nochmal Geld kosten. Dann wird Energiewende wird auch nochmal ein paar Cent kosten, weil der Staat ja alles bezahlt und die Energiekonzerne genau gar nichts. Und wenn wir dann schon mal dabei sind, also nur so richtig viel Spielraum für eine Steuersenkung bleibt da schon nicht mehr. Schade aber auch. Am Mittwoch gab es dann die Merkel-Senkung. Berlin, DPA-Kanzlerin Agenda Merkel soll der FDP Steuersenkungen für die Mittelschicht vor der nächsten Bundestagswahl zugesagt haben, schreibt die Finanzialtimes Deutschland. Sie habe dem Parteivortrottel Philipp Rücktritt Rösler vor wenigen Tagen in einem vertraulichen Gespräch versichert, die FDP-Forderung nach spürbaren Entlastungen bei der Einkommenssteuer spätestens 2013 doch umzusetzen. Die Steuerzahler sollen um einen einstelligen Milliardenbetrag entlastet werden. Meine Wette ging da erstmal in Richtung Wahlkrampf. Hatten wir ja schon. So, dann ist die Steuersenkemeldung am Mittwoch explodiert. Ging dann zur Schnellsenkung. Die schwarz-gelbe Bundesregierung wolle nach Informationen aus Koalitionskreisen noch vor der Sommerpause eine Steuerentlastung in zweistelliger Milliardenhöhe beschließen. Die Entlastung der Bürger solle auf einer Kabinettssitzung Anfang Juli offiziell verkündet werden, erfuhr die Nachrichtenagentur dpa in Berlin. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was? Hä? Was geht da jetzt gerade ab und warum explodiert das so urplötzlich? Dann hofft übrigens SLS noch, die setzt sich nämlich bei einer Vorratsdatenspeicherung und den Antiterrorgesetzen auf ein Entgegenkommen der Union. Ihre Partei habe Alternativvorschläge auf den Tisch gelegt, betonte die FDP-Politikerin, in einer Koalition sei es üblich, dass anschließende Gespräche geführt würden. Zudem hatten sich die Innenvollidioten von Bund und Ländern für die Verlängerung der Terrorgesetze ausgesprochen. Bundesinnenvollidiot Friedrich erklärte zum Abschluss der zweitägigen Konferenz in Frankfurt am Main, auch die Vorratsdatenspeicherung solle wieder eingeführt werden. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger hatte sich mehrfach dafür ausgesprochen, den Großteil der Gesetze auslaufen zu lassen. Zudem will sie die Daten nur noch im Falle eines konkreten Verdachts speichern lassen. Wobei ich jetzt zwischendurch auch nochmal wieder gehört habe, dass es sich um eine 7-tägige Vorratsdatenspeicherung handle. Ja, eine 7-tägige Vorratsdatenspeicherung ist immer noch eine verdachtsunabhängige Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Die ist dann zwar nur 7 Tage, aber wirklich viel besser ist das dann auch noch nicht. Ja, aber was ich da vor allen Dingen sehe, ist, von der einen Seite kommt da plötzlich das Angebot, lieber eine Themenpartei. Nachdem ihr ja nur noch ein Thema wirklich verfolgt, schenken wir euch hier eine Steuersenkung. Und jetzt pfeift SLS zurück und lasst eine Vorratsdatenspeicherung kommen. Na, und das ist ein Kompromiss, den bin ich nicht bereit zu akzeptieren. Motorflugzeug. Den bin ich echt nicht bereit zu akzeptieren. Na, weil es kann doch nicht angehen, dass hier dafür für Rösler und sein Ich profiliere mich na, und die 3,50 Euro, die dann an Steuersenkung hinten runterfallen, dann auf Bürgerrechte verzichtet wird. Bürgerrechte sind ein bisschen mehr wert als eure blöde, beschissene Scheiß-Drecks-Steuersenkung. Ich sag dir doch schon, Motorflugzeug, wo immer du bist. Ich hab so das Gefühl, ich müsste dich eigentlich sehen, wenn du dich nicht hinter der Wolke versteckst. Ach, egal. Aber in Teil 1 hatte ich kein Motorflugzeug, von daher zählt das eh alles nicht mehr. Na, also hier da so ein paar Euro 50 schenkt die Union der FDP, damit SLS zurückgepfiffen wird. Also ich meine, hallo, der zeitliche Zusammenhang ist mir ein bisschen zu offensichtlich. Und ja, ich darf mich aufregen. Der scheiß Beta-Blocker sorgt schließlich dafür, dass ich sowieso kaum noch Spaß habe, von daher. Dann gibt's Steuerkret. Union und FDP habe nach Angaben von Regierungssprecher Seibert bislang keine konkreten Pläne für Steuersenkungen. Dies betreffe sowohl den Zeitpunkt als auch den Umfang, sagte Seibert in Berlin. Die Spitzen der schwarz-gelben Koalition würden darüber noch vor der Sommerpause gründlich diskutieren. Übrigens, vor der Sommerpause im Gegensatz zum Bundeswahlgesetz, was ja in der Woche fällig gewesen wäre. Na? Steuersenkungen sind jetzt plötzlich wichtigeres Thema als die Wahl. Hallo? Irgendjemand mal ein Grundgesetz? Am besten ein in 10.000-facher Version gedrucktes, damit es dann zusammengetackert und den Koalitionspfeifen jeder einzeln so lange über den Schädel gedötscht werden kann, bis sie entweder zur Vernunft gelangen oder aufhören, noch überhaupt irgendwelche Aussagen von sich zu geben. Die Überlegungen von Union und FDP, die Steuern zu senken, stoßen in den Bundesländern allerdings auf Kritik. Auch mehrere CDU-regierte Länder äußerten Vorbehalte. SPD und Grüne wiesen die Überlegungen von Union und FDP ebenfalls zurück. Und Rösler hat dann schon rumgebrüllt von wegen, die ganzen Gegner, die sollen doch mal die Fresse halten. Jetzt darf ich mich mal profilieren. Nicht mit irgendwas, was die Bürger tatsächlich wollen, sondern hier mit irgendwelcher Steuersenkungskacke. Mal darf ich mich profilieren und dann kommen die Spielverderber und verderben mir voll das Spiel. Das ist doch total gemein, heul. Zu mir dann nur einfällt, Rösler, halt die Fresse. Aber dann haben wir Transsilvaner-Reaktion. Habe ich Parfüm wir letzten Freitag geklaut. Oh, snap! Silvana Koch-Merin hat jetzt gemeint, die Uni habe schon länger Bescheid gewusst bezüglich ihrer Arbeit. Und hier ist die epische Antwort des Unidekans. Formale und inhaltliche Defizite habe man früh entdeckt, die Plagiate aber erst jetzt. Die Technik war damals nicht so weit. Strike. Oh, das schmerzt, mein Pfeffer. Na, weil Transsilvana hatte ja rumgetönt, von wegen, dass sie irgendwie zu blöd und zu faul ist, überhaupt eine Dissertation zu schreiben, das war doch allgemein bekannt. Den Doktortitel hätte man ihr halt nicht geben dürfen. Aber wenn man ihn ihr schon gegeben hat, dann dürfe man ihn ihr nicht mehr wegnehmen. Und zu mir nur einfällt, ey, was? Wie? Hat die irgendwie den Arsch offen? Na, mal ganz davon abgesehen, dass es dann noch den größten Brüller zum Thema Transsilvana gab. Das ist mir als Sponnmeldung am Mittwoch begegnet. Am Donnerstag war es dann überall in den Nachrichten. Nämlich, ich zitiere: Silvana Koch-Merin, seit kurzem ohne Doktortitel, erhält in Brüssel ein neues Amt. Nach Informationen von Spiegel Online wird die FDP-Abgeordnete, die selbst eine mangelhafte Forschungsarbeit ablieferte, Vollmitglied im Forschungsausschuss des Europaparlaments. Wait, what? Die überführte Lügnerin, die ihren fetten Hintern nicht ein einziges Mal in die Höhe bewegt hat, um überhaupt irgendetwas zu tun, die zu faul ist, überhaupt selber zu denken, die wird jetzt zum Mitglied im Forschungsausschuss? Interessant ist auch, wer seinen Posten als Vollmitglied des Forschungsausschusses für Koch-Merin aufgab. Jorgo Chatzimarkakis, dessen Doktorarbeit derzeit ebenfalls von der Universität Bonn wegen des Verdachts des Plagiats untersucht wird. Ja, also sie wird von der Stellvertretenden zur Vollzeit-Ausschuss-Blubberfrau. Und der Chatzimarkakis, bei dem im Moment nur der Verdacht besteht, dass seine Dissertation ebenfalls zusammengeklaut sein könnte, der verzichtet jetzt auf seine Vollmitgliedschaft. Wait, what? Haben die alle irgendwie den Arsch offen? Ist das irgendwie Realsatire? Däh, ist ja grausam. So, dann gibt's hier Schulli vor der Kubicki. Koch-Merin soll sich entschuldigen. Berlin DPA Schleswig-Holsteins FDP-Fraktionschef Wolfgang Kubicki fordert seine Parteikollegin Transsilvana Koch-Merin auf, sich nach der Plagiatsaffäre öffentlich zu entschuldigen. Sie könne Europaabgeordnete bleiben, wenn sie das vor sich vertreten kann. Allerdings wäre es vielleicht sinnvoll, sie würde auch erklären, dass das, was sie gemacht habe, nicht richtig gewesen sei, sagte Kubicki im Deutschlandfunk. Ja gut, der Kubicki, der fällt in letzter Zeit häufiger mal damit auf, dass er bissig ist. Also von daher, ja, mal ganz davon abgesehen, dass ich ihn nicht ernst nehmen kann. So, der diensthabende Verfassungsbruch, das BFFG kritisierte nämlich, das Bundesverfassungsgericht ist wegen der fehlenden politischen Einigung über eine Wahlrechtsreform verärgert. Sprecherin Blom, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, die Stellung des Gerichts im Verfassungsgefüge werde dadurch nicht gerade gestärkt. Die Karlsruher Richter hatten der Politik bis zum 30. Juni Zeit gegeben, das Wahlrecht zu ändern. Ein neues Gesetz ist bisher aber nicht in Sicht. Die Richter hatten 2008 das negative Stimmengewicht für verfassungswidrig erklärt. Bisher ist es möglich, dass eine Partei mehr Mandate erhält, wenn sie in bestimmten Ländern weniger Stimmen bekommt. SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann kündigte im Nachrichtenmagazin Der Spiegel eine Verfassungsklage an, wenn Union und FDP eine Lösung vorlegten, die diese Wirkung von Überhangmandaten nicht beseitigt. Korrigier mich wieder mal jemand, wenn ich mich irre, aber ich bilde mir ein, dass eine SPD 2008 auch noch irgendwie an einer Regierung beteiligt war. Warum habt ihr denn nichts vorgelegt? Dann gibt es den CZU-Alleinbruch, Berlin DPA. Bei der vom Bundesverfassungsgericht eingeforderten Reform des Wahlrechts ist eine parteiübergreifende Lösung nicht in Sicht. Die Union will laut Spiegel zwar einen neuen Versuch starten, mit der FDP einen Kompromiss zu finden, ist aber nicht zu substanziellen Zugeständnissen an SPD und Grüne bereit. Notfalls machen wir es alleine, sagt ein ranghohes Fraktionsmitglied dem Nachrichtenmagazin. Die Union will das System der sogenannten Überhangmandate erhalten. Danach kann eine Partei im Parlament mehr Sitze erhalten, als ihr nach dem Zweitstimmergebnis zusteht. Mit Überhangmandaten gibt es allerdings nur noch eine sehr übersichtliche Anzahl an Verfahren, die tatsächlich kein negatives Stimmgewicht enthalten. Und in der Tat, wenn ihr ein neues Verfahren auswählt, was wieder negatives Stimmgewicht enthält, dann steht zu vermuten, dass nach der nächsten Bundestagswahl eine Wahlbeschwerde vom Bundesverfassungsgericht erfolgreich beschieden wird. Und dann vielleicht auch gleich mit Tritt in die Eier von jedem einzelnen Vollidioten, der sich an das letzte Urteil nicht gehalten hat. Jeder einzeln. Könnt ihr ja mal antreten, könnt ihr euch eure Tritte abholen. Die Spaßkassen wollen übrigens in den nächsten 4 Jahren alle 45 Millionen EC-Karten ihrer Kunden austauschen. Die neuen Karten sollen dann einen Funkchip haben, was ihren Besitzern das kontaktlose Bezahlen an der Ladenkasse ermöglichen soll. Spätestens bis Ende 2015 habe dann jeder Spaßkassenkunde eine Karte, die kontaktlos funktioniere und mit der man rein zufällig dann auch schön identifiziert werden kann, ohne seine Karte aus der Tasche holen zu müssen. Will ich sowas? So, die Schnüffelzei gibt's dann hier. Bei den Protesten gegen Neonazi auf Märsche Mitte Februar in Dresden hat die Polizei nämlich Handyverbindungen tausender Demonstranten und Anwohner ausgewertet. Ja, 138.000 war die erste Zahl. Inzwischen heißt es, es wären sogar bis zu 800.000 Verbindungsdatensätze, die Dresdner Polizei da einfach mal so abgeschnorchelt hat. Verdachtsunabhängig, versteht sich, ne? Weil es hätte irgendwie den Verdacht gegeben, dass Landfriedensbruch begangen worden sein könne. Entschuldigung, sämtliche Verbindungsdaten von sämtlichen bei einer Demo im Großraum Dresden anwesenden Personen zu erfassen, ist meines Wissens nicht rechtens. Übrigens, das zugehörige Innenministerium war es, glaube ich, will von nichts gewusst haben. Oder anders ausgedrückt, der Dresdner Innenminister hat seine Untergebenen nicht im Griff. Es wäre ein guter Zeitpunkt, einen Rücktritt anzutreten. Ne? Also, ja. Plus ist juristisch auch noch die Frage, wie zum Kuckuck das denn überhaupt gerechtfertigt sein will. Aber gut, was da rauskommen wird, ist, dass in, sagen wir mal, 3 Jahren ein Urteil, ein höchstrichterliches Urteil ergeht, dass diese Maßnahme illegal war und dass die nicht hätte stattgefunden haben dürfen. Konsequenzen für Beteiligte, Beamte, Richter und ähnliches, null. Von daher, ja. Und dann gibt es NATO-Bomben. Die NATO hat eingeräumt, versehentlich ein Wohnhaus in der libyschen Hauptstadt Tripolis bombardiert und dabei versöhnt, vermutlich mehrere Menschen getötet zu haben. Das wäre eine fehlgeleitete Bombe gewesen. Die Frage, warum überhaupt die NATO irgendetwas in Libyen bombardiert, stellt sich mir immer mehr, weil das angeblich, ach so, dolle Flugverbot, was meines Wissens aus der UN-Resolution rauskommt, das rechtfertigt, dass man Flugzeuge abschießt, aber nicht einfach mal so irgendwie da den Boden großräumig bombardiert. Hallo? Neues von der Zensur. Frankreich will nämlich eine Ausweitung. In Frankreich kam Ende letzter Woche ein Vorschlag zutage, der es einer Reihe französischen Behörden ermöglichen soll, Internetsperren und Filter ohne Richterbeschluss anzuordnen. Ja, und in Großbritannien kommt sowas auch gerade. Die dehnen ihre Scheißzensur einfach mal aus. Warum auch nicht? In Australien und Großbritannien sorgen neue Vorhaben für freiwillige Websperren für Unruhe. Auf der Insel auf der Südhalbkugel haben sich die beiden größten Provider Telstra und Optus nationalen Medienberichten zufolge bereit erklärt, eine Filterliste der Regierung in Canberra zur Blockade kinderpornografischer Webseiten umzusetzen. Ja, die gleiche dämliche Zensur-Scheiße mal wieder. Wirkt zwar nicht, hilft nichts, bringt nichts, außer dass man Zensurscheiße einführt. Und ja, das ist Zensurscheiße. Dummerweise habe ich hier nicht genug Zeit, um den Heise-Artikel in Ruhe vorzulesen. Dann gibt's Tunishaft. 5 Monate nach der Flucht ins Exil ist der tunesische Diktator Sine El Abidine Ben Ali in seiner Heimat zu 35 Jahren Haft verurteilt worden, allerdings in Abwesenheit. Ein tunesisches Strafgericht sprach den Ex-Präsidenten und dessen Frau Leila am Abend in Abwesenheit der Veruntreuung von Staatsvermögen für schuldig. Blob. Dann gibt's FBI-Stahl, nämlich das FBI ist bei einer Hosting-Facility in den USA, used by Digital One, einer Schweizer Firma, eingeritten und hat einfach mal so ein ganzes Rack an Servern mitgehen lassen. Sie haben Gerüchten zufolge allerdings nur einen einzelnen Kunden erwischen wollen und waren irgendwie wohl einfach nur zu blöd zu realisieren, dass ihr Mitnahmebeschluss, den sie dabei hatten, ihre Beschlagnahmeerlaubnis, eben gerade nicht sämtliche Server in einem Rack beinhaltet, sondern eigentlich nur einen oder irgendwie eine übersichtliche Anzahl auf jeden Fall. Mit dabei waren irgendwie auch ein Instapaper-Server, der jetzt gestern wiedergekommen ist. Plop war wieder da und auch noch diverse andere Systeme, was irgendwie dann die Frage aufwirft. Aha, das FBI reitet also einfach mal in Rechenzentren ein und nimmt alles mit, was nicht bei 3 verschwunden ist. Was irgendwie bei einem Rechenzentrum in weit weg ein bisschen schwierig ist, da jemanden sitzen zu haben, der aufpasst, ob da irgendwie das FBI kommt und irgendwas mitnimmt. Ja, zwar, also hier gibt es... Also es ist auch nicht bekannt, nach wem sie da gesucht haben, wen sie da jetzt irgendwie mitnehmen wollten oder wessen Server sie mitnehmen wollten. Aber einfach mal einreiten und irgendwie ein ganzes Rack mitnehmen, das gehört sich eigentlich nicht mehr. Na, mal ganz davon abgesehen, dass die Server ja auch irgendwem gehören. Na, und das geht mal so irgendwie gar nicht. Also ich hoffe doch auch, dass da noch jemand mit Schwung aufs FBI niederregnet. Weil die nehmen da einfach mal so Kisten mit. Und ohne irgendwie eine Entschuldigung zu liefern, nehmen sie den Kram mit, der ihnen eigentlich gar nicht zusteht. Na, das geht nach meinem naiven Verständnis eigentlich nicht. Aber hey, mein naives Verständnis. So, dann kommen wir in der Musikecke an. Da habe ich einen ganz, 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 ganz bösen, fiesen, fiesen Ohrwurm. Und zwar Saltatio Mortis mit einem neuen Stück Musik mit dem Namen Eulenspiegel. Ein Kollege meint, dass der Titel letztes Jahr schon irgendwie bei Rockkonzerten gewesen sei, aber eben nicht bei einem MPS. Und was mir bei dieser Aufnahme hier, die ist vom Hohen Wäsch, steht Samstag 18.25 Uhr, sagt der H2, was nicht stimmt, tendenziell eher ein bisschen später. Aber bei dieser Aufnahme besonders fasziniert hat, ist die Tatsache, dass das Publikum anfängt zu singen nach ganz wenigen Takten. Die haben überhaupt keine Vorlage und fangen schon an zu singen. Bei einem Titel, der Gerüchten zufolge noch gar nicht so lange überhaupt irgendwo gespielt wurde. Also auf MPS-Veranstaltungen, meine eine Internetquelle sagte da was von Ende Mai. Das ist noch nicht so lange. Aber ja, also jedenfalls kriegt ihr den dann in 4 Minuten 50 in die Gehörgänge. Vorsicht, gemeiner Ohrwurm. Der beißt sich fest und der läuft auch nicht mehr weg. Und ja, ich habe den auch noch in einer anderen Fassung, weil ich habe ja am Sonntag den auch nochmal aufgenommen und habe auch noch die dumpfe Hoffnung, nächste Woche in Bahrenfeld den vielleicht auch nochmal das eine oder andere Mal, oder naja, genau genommen so ungefähr einmal, in ein Aufnahmegerät reinzubekommen, was ich allerdings erst noch wieder für In-Ears zertifizieren muss. Das steht dann dieses Wochenende an. Aber hey, dieses Wochenende sind ja eh nur die Harleys da. So, gefolgt ist das Ganze dann von einem Spiegel-TV-Journalisten, der aussteigt. 4 Minuten 17 habe ich aus YouTube piratisiert. Jetzt muss ich gucken, habe ich irgendwas verpasst? Irgendwas nicht abge-X'd? Nö, Teil 2 ist knallgrün. Dann sage ich mal, danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Zumindest nicht mit Regen auf mich einwirken. Regen gab es jetzt keinen. 10.50 Uhr haben wir. Ich sag dann nochmal danke fürs Anhören etc. pp. Habe ich glaube ich schon für den selten wahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand von euch sich bemüßigt fühlen sollte, mir irgendeine Form von Reaktion zukommen zu lassen, wie was euch gefallen hat, nicht gefallen hat, inklusive Begründung wäre nett. Fühlt euch mal dazu eingeladen, mir eine Mail, compiblog@googlemail.com zu schreiben oder einen Kommentar, compiblog.de, comport 270, Teil 2, wäre das hier. Oder mich bei Twitter @compot anzuquatschen, schräg von der Seite am besten. Dann kann ich euch nämlich wahrnehmen. So, und dann viel Spaß mit der Musik. Vorsicht, Ohrwurm, und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ich hoffe, ihr wart alle sehr aufmerksam heute. Wir spielen nämlich ein nagelneues Lied für euch. Ein Lied, welches erst im September auf einer CD erscheinen wird. Und ihr sollt gefälligst mitsingen. Tja, wir haben es euch leicht gemacht, der Text ist sehr kompliziert. Sprecht mir nach. Na.
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 Na. Na. Na. Na. Na.
Es war jetzt nicht ganz korrekt.
Na. 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 Na.
Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Mich getäuscht,
und mit dreimal sieben Spät mach ich mir die letzte Kraft. Und in Stufe bin ich schnell, träge an mein Narrenkleid. Ich bin für euren Spiegel, der als Narr die Welt befreit. Euren Spiegel, Narrenkaiser, klares Schwarze ist es so. Euren Spiegel, Narrenkaiser, halt der Welt den Spiegel vor. Wer hat Angst vor meinem Schreck?
Der Pressefreiheit, die in Deutschland fast nie zur Sprache kommt, und zwar die innere Pressefreiheit in den Redaktionen. Die ist nämlich keineswegs überall gegeben. Ich habe das ja nun am eigenen Leib über viele Jahre beim Spiegel mitgemacht, aber ich weiß es auch aus anderen Redaktionen. Es ist nicht so, dass wenn der Redakteur oder der Reporter, der eine Sache recherchiert hat und etwas für richtig oder für falsch erkannt hat, dass das dann automatisch auch genau so im Blatt erscheint, sondern es kommt immer noch sehr häufig vor, dass Kollegen, die hervorragende Arbeit gemacht haben, die hervorragend schreiben und recherchieren, nicht das schreiben dürfen und können, was eigentlich der Wahrheit entspricht, sondern es wird zurechtgebogen, klein gemacht, zurechtgekürzt, wenn es den jeweiligen Gesinnungen, Absichten und Interessen ihrer Vorgesetzten nicht entspricht.
Der Tagesspiegel-Journalist Harald Schumann während seiner Dankesrede nach Erhalt des Journalistenpreises Der lange Atem für seinen langen Atem bei der Analyse der Banken- und Finanzkrise, verliehen durch den Journalistenverband Berlin-Brandenburg im DJV in dieser Woche. Im Interview mit dem Medienmagazin erklärt er seine Kritik an der inneren Pressefreiheit.
Es gibt häufig politische und wirtschaftliche Interessen von Chefredakteuren und Verlegern. Und die werden von oben nach unten durchgestellt und viele Kollegen werden gezwungen, sich dem zu beugen.
Können Sie da Beispiele nennen? Sie haben kurz angedeutet, dass Sie beim Spiegel Ihre Themen gar nicht mit der nötigen Würdigung empfunden haben.
Nein, es ging nicht um Würdigung. Ich dürfte ab 1999 zu allen Themen der politischen Ökonomie de facto nicht schreiben.
Mit welcher Begründung?
Ja, zu kritisch, zu links, nicht angepasst genug. Das wurde nicht begründet, sondern ich bekam einfach, wenn ich die Themen vorschlug, bekam ich die Aufträge nicht und dann konnte ich gar nicht erst anfangen.
Haben Sie eine Theorie, warum der Spiegel auf Ihren Sachverstand verzichtet hat? Denn nach der Bankenkrise gab es doch einen riesengroßen Reporterbericht, wo mehrere Edelfedern versucht haben, den Crash zu rekonstruieren.
Die Geschichte war anders. Ich habe ja beim Spiegel gekündigt. Insofern hatte der Spiegel oder die Chefredaktion des Spiegel nicht die Wahl, auf mich zu verzichten oder nicht. Ich wollte ja dort nicht mehr arbeiten. Das war ein anderer Konflikt. Da ging es nicht um dieses Thema, sondern da ging es um die Energiepolitik. Und der damalige Chefredakteur hatte privat ein Interesse, gegen Windkraft zu sein, weil es seine Pferdezucht im Landkreis Stade bedrohte. Und deswegen sollte von da an der ganze Spiegel gegen Windkraft sein. Und eine Geschichte, die von mir und einem Kollegen recherchiert war, wurde dann letztlich mit dieser Begründung nicht gedruckt. Und stattdessen erschien eine Anti-Windkraft-Titelgeschichte, die so haarsträubend falsch und manipuliert und mit gefälschten Fotos und gefälschten Zitaten war, dass ich gedacht habe, das ist nicht mehr meine Zeitung und deswegen habe ich damals gekündigt.
Aber Sie sagen schon, dass es ein Phänomen ist, das nicht nur ein Einzelfall ist, diese innere Pressefreiheit, sondern dass das ein Problem
das ist. Das muss man wirklich offen sagen, das ist in der deutschen Presse gang und gäbe, dass Chefredakteure oder Ressortleiter ihren Untergebenen sagen, wie sie zu denken haben. Dass Vorgaben gemacht werden, was sie recherchieren dürfen und was nicht. Und dass viele junge Kollegen daran gehindert werden, überhaupt kritische Journalisten zu werden, weil ihre Vorgesetzten das gar nicht wollen.
Sie nehmen ausdrücklich die öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht aus. Warum?
Weil ich genügend Kollegen aus öffentlich-rechtlichen Anstalten kenne, die mir genau solche Geschichten berichtet haben und mir das hundertfach bestätigt haben. Also insofern, die sind da nicht auszunehmen.
Was würden Sie denen raten, die genau unter diesem Druck leiden, den Sie verspürt haben?
Also wenn man gegen den Strom schwimmen will, man muss besser sein als die anderen. Das heißt, man muss viel mehr wissen, muss viel mehr lesen und mit mehr Leuten reden. Das ist die erste Grundvoraussetzung. Die zweite ist, wenn man es aktuell nicht verwerten kann, weil die Verhältnisse es nicht zulassen, soll man sich möglichst Ventile an anderer Stelle suchen, damit man die Informationen verarbeiten kann. Weil man kann ja nicht dauernd nur aufnehmen, ohne es wieder loszuwerden. Das geht nicht. Dann kann man irgendwann nicht mehr weitere Informationen verarbeiten. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Man muss ja nicht immer nur in seiner eigenen Zeitung Artikel schreiben. Man kann ja auch mal woanders was veröffentlichen oder ein Buch machen oder Vorträge halten. Und so bleibt man an Deck.
Harald Schumann, Tagesspiegeljournalist und erster Preisträger des Langen Atem 2010.